Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge der MG Art Friends. Mein Gast ist heute Dennis Afras. Und wie er zur NFT-Kunst gekommen ist, das erklärt er uns heute. Aber noch viel mehr, damit wir auch ein tieferes Verständnis bekommen für diese Kunst, die, ja, geteilter Meinung, manche sagen, das wird total boom und manche sagen, nee, das ist jetzt nur ein Trend. Aber um uns eine eigene Meinung zu bilden, wird uns Dennis heute sehr viel über Hintergründe nicht nur auf technischer Seite erklären, sondern auch eben aus der Sicht eines Künstlers und seiner Arbeit. Und weswegen die Blockchain so entscheidend ist für NFT-Kunst und was Begriffe wie minted, burned oder flipped bedeuten, das lernen wir heute. Viel Spaß dabei! Lieber Dennis, ich freue mich, heute hier zu sein und wir wollen mal über ein ganz neues oder anderes Kunstfeld sprechen. Du bist auch NFT-Künstler und bringst ganz neue Einblicke mit, die du uns hoffentlich ein bisschen auch für den Laien gut erklären kannst. Aber damit wir erstmal wissen, wer du überhaupt bist, stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, danke auf jeden Fall, dass ich da sein darf. Also ich bin Dennis Afras, ich bin ursprünglich Fotograf, allerdings mittlerweile eher als digitaler 3D-Künstler unterwegs. Und bei mir ist es so, ich versuche in meinen Arbeiten den Fokus auf einerseits generative Skulpturen zu legen, das heißt also Kunst auf Basis von Algorithmen und KIs zu kreieren, und auf der anderen Seite mag ich das auch einfach, wenn Sachen ein bisschen interaktiver sind. Also gerade wenn es um Kunstinstallationen geht, finde ich das schön, wenn Menschen daran, wenn sie praktisch richtig daran teilhaben können. Mein Weg zur Kunst ist vielleicht auch nicht ganz so klassisch, also vielleicht erkennt man dann auch, warum ich so ein bisschen strukturierter dran gehe, denn mein erster Kontakt zur Kunst war tatsächlich ein Düsseldorfer Kunstwettbewerb, an dem ich damals mit einem alten Bekannten teilgenommen habe, und den haben wir dann tatsächlich auch gewonnen. Das war so ein bisschen die eine Überraschung, und die zweite Überraschung war dann, dass wir dann auch noch von dem Ausrichter dieses Wettbewerbs gefördert wurden für ein Jahr. Und das hat mich zumindest auf den Trichter gebracht, dass ich vielleicht eine Kunst- oder eine Kreativlaufbahn einschlagen könnte. Und jetzt war es aber so, dass das klassische Kunststudium mich nicht so angesprochen hat, weshalb ich dann gesagt habe, okay, ich möchte gerne irgendwas, ich brauche ein bisschen mehr Struktur. Und deswegen habe ich dann sozusagen Kunst mit Struktur, also Kommunikationsdesign, studiert, bin dann nach Berlin gezogen, habe da eine Weile gelebt und jetzt vor kurzem wieder in die alte Heimat NRW zurückgezogen, also jetzt nach Mönchengladbach. Und da werde ich tatsächlich jetzt auch demnächst die erste interaktive Augmented Reality Ausstellung präsentieren, wo die Besucher dann die Möglichkeit haben, Skulpturen tatsächlich auch interaktiv und auch permanent zu verändern. Das heißt also, wenn jemand eine Skulptur mithilfe einer App, die ich dafür gebaut habe, dann beeinflusst oder irgendwie Teile davon anpasst, dann bleibt diese Skulptur so und der Nächste sieht nicht das ursprüngliche Objekt, sondern das, was sein Vorgänger verändert hat.
Aber bevor du jetzt schon so ins Detail gehst, müssen wir, glaube ich, erstmal einen Schritt vorgehen. Was ist denn NFT-Kunst oder was ist diese digitale Kunst?
Also bei NFTs kann man sehr technisch werden. Das versuche ich generell zu vermeiden, weil ich finde, so bringt man jemandem das Ganze nicht nahe. Ich mag das eigentlich mehr, dass man die Idee von NFTs eher erklärt. Deswegen würde ich abstrakt oder kurz gesagt NFTs als digitale Kunstwerke bezeichnen. Das heißt, das kann also eine Illustration sein oder ein Musikstück oder ein 3D-Objekt. Also Hauptsache, es ist irgendwie digital. Dann kommt dazu, dass jeder NFT auch einzigartig ist. Das heißt, selbst wenn man jetzt zum Beispiel eine Serie hat, sagen wir mal, ein Künstler produziert eine digitale Serie, dann ist jedes einzelne Werk davon ein Unikat, praktisch unverwechselbar, könnte man fast sagen. Das ist später wichtig fürs Sammeln, aber da komme ich dann später zu. Und was ich persönlich auch gut finde, ist, dass bei NFTs immer eingebettet ist, wer ist der Urheber und wer ist der Besitzer. Mhm. Weil das sind ja, klar, am Anfang ist das noch dieselbe Person. Später kann das aber auch sein, dass natürlich der Besitzer wechselt. Wenn zum Beispiel jemand das Ganze ein NFT kauft, dann ja, hat man praktisch die Möglichkeit nachzuverfolgen, okay, wer hat es ursprünglich gemacht und wer ist jetzt der neue Besitzer. Und das ist gerade für Sammler wichtig, dass sie zumindest, also manchen Sammlern ist das wichtig, dass sie auch im Internet als Besitzer eines bestimmten NFTs auftreten.
Kann ich auch gut nachvollziehen.
Ja, also da gibt es tatsächlich solche und solche. Also viele sind aber eher so, dass sie das gerne zeigen, wen sie haben, weil das auch so ein bisschen, also das hat auch so einen gewissen Prestigegedanken, dass man
Na
einfach zeigen
klar,
möchte,
ja,
klar,
sicher.
was habe ich mir gekauft. Und vor allem, weil auch bestimmte NFT-Künstler mittlerweile ja auch richtig an Wert gewonnen haben oder bestimmte NFTs.
Oder
Also
halt auch noch an Wert. Also es wächst ja oder es
eben.
boomt ja und vielleicht hat man jetzt ein Kunstwerk, ein NFT von jemandem, der vielleicht noch nicht so bekannt ist, aber vielleicht in 5 Jahren ist das was ganz anderes. Also es macht auf jeden Fall Sinn, seinen Namen darunter zu setzen. Aber jetzt noch mal auch wieder einen Schritt zurück. Und zwar, wo ist der Unterschied zwischen der digitalen Kunst, also eines NFTs, und, sage ich mal so, einem digitalen Abbild von Kunst? Wenn du weißt, worauf ich hinaus will.
Also, vielleicht muss man noch mal ganz kurz ein bisschen was zur Technik sagen, damit man versteht, warum ein NFT eben nicht einfach nur irgendein digitales Bild ist. NFTs werden in einer sogenannten Blockchain gespeichert. Eine Blockchain ist eine, also ganz nüchtern gesagt, es ist eine Verknüpfung von Datensätzen, die in einem Computernetzwerk gespeichert sind. Das sagt jetzt auch viel nichts, deswegen versuche ich da immer so ein bisschen das Gleichnis zum Finanzsektor zu ziehen. Der Finanzsektor hat auch Datensätze. Das sind dann zum Beispiel Kontoinformationen. Und der Finanzsektor hat ja auch sowas wie Computer, das sind dann die Banken. Und dadurch, dass praktisch diese ganzen Datensätze bei den Banken gespeichert sind, also in einem riesigen weltweiten Bankennetzwerk, weiß man immer genau, wer besitzt wie viel Geld oder wer schickt Geld wohin. Und das hat den Vorteil, dass es praktisch unmöglich ist, einen NFT zu fälschen. Also die sind fälschungssicher. Und dadurch gibt es überhaupt erst die Möglichkeit, dass etwas, was ich als NFT veröffentliche, also wenn ich mich entscheide, ein normales digitales Kunstwerk in ein NFT umzuwandeln, dass das dann wirklich auch einzigartig ist. Das heißt, es kann von keiner Seite beeinflusst oder kopiert werden. Man kann sich natürlich immer einen Screenshot von irgendwas machen. Also es ist jetzt nicht sonderlich schwer, sich Sachen irgendwie runterzuladen, aber bei NFTs geht es in erster Linie darum, dass es jemanden gibt, der sozusagen das ursprüngliche NFT besitzt. Und ich versuche da immer so ein bisschen das Bild, den Vergleich zur Mona Lisa zu nehmen. Man hat, wenn ich jetzt Mona Lisa bei Google eingebe, habe ich immer die Möglichkeit zu sehen, wie sie aussieht. Das ist, also man könnte jetzt also sagen, warum sollte man sich dann noch um das echte Gemälde bewerben? Und trotzdem hat es ja einen Grund, warum die Mona Lisa heute so einen hohen Wert hat, also das Originalgemälde. Und das ist ungefähr so ähnlich, wie es eben auch bei NFTs ist.
Ja, habe ich verstanden. Das war ein gutes Beispiel. Genau, weil Screenshots oder Abbildungen von sind eben kein NFT, sondern eben ein Screenshot. Genau,
Richtig,
ja.
genau.
Du als NFT-Künstler, sage ich jetzt mal so, wie gestaltet sich dein Tag? Du gehst ja eben nicht ins Atelier und nimmst dir dann die Spraydose oder den Pinsel oder irgendwas. Wo gehst du hin und wo bekommst du deine Inspirationen her und wie setzt du das dann um?
Als NFT-Künstler ist man ja erstmal Künstler. Also man ist ja erstmal Künstler und NFT ist ja nur eine Art, seine Kunst praktisch zu verkaufen oder auch zu publizieren. Das heißt, bei mir sieht das jetzt, wenn ich vor allem im 3D-Bereich unterwegs bin, habe ich natürlich ich sag mal, ich baue meine 3D-Objekte und animiere das Ganze vielleicht und dann sitzt man da eben so lange dran, wie lange man da eben mal so drin ist und dieser ganze Prozess hat ja erstmal noch nichts mit NFTs an sich zu tun. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, an dem ich sage, okay, ich bin jetzt mit der Arbeit glücklich und möchte das Ganze auch, sagen wir mal, meiner Community, vielleicht auch potenziellen Sammlern oder meinen Stammsammlern zur Verfügung stellen. Und an dem Punkt gibt es verschiedene Plattformen. Also ich glaube, das sind 3 oder 4 Plattformen, die ich in erster Linie nutze, die auch unterschiedliche Zielgruppen haben und an dem Punkt, wo ich sage, okay, das Kunstwerk ist fertig, gehe ich zu diesen Plattformen und entscheide mich für eine, weil ein NFT, wie gesagt, das ist halt nur, das, man postet es nur ein einziges Mal und veröffentliche dann auf einer dieser Plattformen den NFT. Das heißt, ich lade da die Datei hoch, meinetwegen. Bei mir sind es meist kurze Animationen oder auch Bilder, die am Ende rauskommen. Das heißt, ich lade das bei der Plattform hoch, dann gibt es eine gewisse Gebühr, die man zahlen muss. Also dieser ganze Prozess, um ein NFT wirklich zu veröffentlichen in einer Blockchain, das nennt sich Minting. Und Minting kostet Geld. Dieser Betrag ist allerdings nicht davon abhängig, bei welcher Plattform man das Ganze veröffentlicht, sondern von der Gesamtauslastung global. Also anders gesagt, wie viele Menschen wollen genau in dem Moment, wo ich jetzt ein NFT veröffentlichen möchte, auch ein NFT veröffentlichen. Wenn das also sehr viele sind, können diese Gebühren teilweise wirklich hoch werden. Also dass man dann, weiß ich nicht, also in Hochzeiten waren es, glaube ich, 300 Euro.
Oh wow, ja.
Und wenn man aber die richtigen Zeiten abpasst, kann das auch deutlich weniger werden. Also es gab Zeiten oder es gibt auch Zeiten, da zahlt man vielleicht 5 Euro dafür. Und das ist dann sozusagen das sind dann die Gebühren, die sogenannten Gas-Fees, die man dafür zahlt, damit ein NFT wirklich in den Äther geschossen wird. Dass es also praktisch wirklich dann veröffentlicht wird. Und in dem Moment, wo es dann öffentlich ist, habe ich natürlich die Aufgabe, das Ganze auch so ein bisschen zu promoten. Das machen Plattformen auch selber. Also je nachdem, auf welcher Plattform man ist, gibt es auch die Möglichkeit, dass die dann sozusagen das Marketing für einen übernehmen. Aber bei mir kommt nochmal dazu, es gibt eine eigene kleine Nische. Es gibt praktisch verschiedene Communities im Internet, unter anderem eine bei Twitter, die sich jetzt gebildet hat. Das ist wie so eine kleine Blase, innerhalb derer man das Ganze veröffentlichen kann. Und sobald man da auch nochmal publik gemacht hat, okay, ich habe jetzt hier einen NFT, den habe ich jetzt auf der und der Plattform veröffentlicht, ist das nicht ungewöhnlich, dass die Leute das Ganze dann auch weiterteilen und man dadurch dann auch nochmal anderen potenziellen Sammlern sozusagen vorgestellt wird. Also es hat was sehr Freundschaftliches, diese Community. Und das Schöne ist, im Vergleich zu anderen sozialen Plattformen braucht es da nicht eine Followerzahl von, weiß ich nicht, 10.000 Followern, sondern ich sag mal, wenn man es schon schafft, ungefähr 1.000 Menschen um einen herum zu versammeln, dann hat man in der Regel auch ein paar Sammler da drin und dann habe ich sozusagen auch die Menschen, die ich dann direkt anschreibe, denen ich auch sage, okay, guck mal, ich habe was Neues veröffentlicht und je nachdem, wie die gerade drauf sind, sagen die dann, okay, finde ich gut, genau, kaufe
Kaufe
ich oder habe ich eher keine Lust drauf und manchmal gibt es dann auch den Fall, dass es mehrere gibt, mehrere Sammler, die sagen, finde ich super, die sich dann so ein bisschen hochbieten. Auch das ist immer ganz spannend, weil das natürlich eine Dynamik ist, die ne, da merkt man dann auch, wie wichtig man einzelnen Personen ist. Also das ist so der klassische Weg. Es sei denn, es gibt jetzt wirklich einen Sammler, der zu mir kommt und sagt, hör mal, ich habe die und die Arbeit bei dir gesehen und die ist aber noch nicht irgendwo veröffentlicht oder die ist vielleicht bei einer Plattform, auf der ich nicht bin. Ich möchte diese Arbeit aber haben. Und dann kann man auch tatsächlich sozusagen ein NFT so einstellen, dass er wirklich nur für diesen einen einzigen Menschen zu sehen ist, damit der das dann schnell kaufen kann. Also auch diese
Okay,
Möglichkeit gibt es.
ja. Und wie lange ungefähr im Durchschnitt brauchst du, bis du ein NFT-Kunstobjekt fertiggestellt hast?
Also an einer Arbeit sitze ich im Schnitt zwischen 2 und 8 Stunden. Das ist so
Okay.
der, das ist wirklich so, das es ist natürlich immer sehr abhängig davon, weil ich glaube, das Schwierige bei 3D ist, man hat so viele Variablen, man kann so viel machen und man kann so viel ausprobieren. Und ich finde mich oft an einem Punkt wieder, dass ich 4 Stunden an was gesessen habe und sage, okay, eigentlich fand ich die Version von vor 2 Stunden doch besser. Und so verändert sich das dann praktisch vielleicht öfter, als es das eigentlich sein, also als es das eigentlich müsste. Aber im Schnitt ist es so, ja, so der
Ja,
Zeitraum.
ist ja auch normal. Also es ist ja immer ein Prozess und ja, und bis man dann sagt, das ist fertig und das entsteht halt eben erst, wenn man Variante B und C ausgeschlossen hat.
Es gibt da tatsächlich sogar einen Sonderfall. Es gibt auch Plattformen, die ermöglichen, bei NFT, also dazu muss man noch mal ganz kurz sagen, NFTs, es ist ja nicht festgeschrieben, dass das eine, sagen wir mal, eine Animation ist oder ein Bild oder ein 3D-Modell, sondern es gibt da verschiedene Ansätze, die ich persönlich auch ganz spannend finde. Unter anderem auch die Variante, von einem Objekt mehrere Versionen zu erstellen. Also als Beispiel, es gibt zum Beispiel einen Künstler, dem ich folge, der veröffentlicht verschiedene Landschafts-3D-Bilder. Und da ist es aber so, wenn man ein NFT von dem kauft, dann kauft man nicht ein einziges Bild, sondern man kauft auch verschiedene Varianten. Und wenn man sich das Bild dann später in seiner Galerie anschaut, dann variiert das zum Beispiel je nach Tageszeit. Das macht für mich natürlich auch einen Reiz aus, weil ich dadurch diese ganzen Zwischenschritte, die im Laufe eines 3D-Prozesses entstehen, zum Beispiel auch in eine Arbeit integrieren kann. Das heißt, man hat also nicht nur dieses eine Endprodukt, sondern man kann theoretisch durch die verschiedenen Versionen, die ich vorher hatte, auch durchgehen, sofern ich das eben in der Komplexität veröffentliche. Also das ist auch, finde ich persönlich immer ganz schön, weil man so noch mehr Einblick in den ganzen Schaffensprozess eines Künstlers geben kann, anstatt einfach nur zu zeigen, so, das ist das Resultat.
Ja, interessanter Punkt, dass du das ansprichst, weil das ist ja eigentlich ja das, was vor allem dieses Digitale forciert, weil man es ja eben nicht anfassen kann oder riechen oder irgendwas kann, sondern man hat es ja eben quasi nur auf dem Bildschirm, und dass man dann quasi ein bisschen mehr Informationen durch den Künstler kriegt, eben durch den Prozess. Das ist eigentlich ein, ja, das ist ein spannender Ansatz.
Absolut.
Machst du Auftragskunst?
Mache ich auch, ja.
Ja.
Es ist tatsächlich bei mir oft so, dass also bei Sammlern ist es so, die verlangen schon, also die zwingen einen schon fast dazu, dass man wirklich etwas macht, worauf man selber Lust hat. Das ist vielleicht auch was aus der ganzen Geschichte dieser digitalen Kunst heraus entstanden ist, weil die meisten Künstler die Sachen eher für sich gemacht haben. Die haben das dann veröffentlicht, aber dadurch, dass es bis vor kurzem eben keinen richtigen digitalen Kunstmarkt gab, haben die meisten gesagt, ich mache das für mich, ich veröffentliche das Ganze. Und in ganz wenigen Ausnahmen gab es auch Künstler, die dann wirklich von großen Unternehmen entdeckt wurden, die gesagt haben, okay, wir wollen jetzt speziell das haben. Es gibt aber leider, oder das heißt leider, zum Glück öfter auch den Fall, dass Sammler sagen, mach das, was du wirklich gut findest. Und entwickle deinen eigenen Stil, weil deshalb kaufe ich deine Sachen. Die kaufe ich nicht, weil du einem bestimmten Standard entsprichst oder weil du etwas für mich machst, von dem du glaubst, dass es mir gefallen könnte. Also ich selber mag natürlich immer den Gedanken, dass man, gerade wenn es um NFT-Kunst geht, also vor allem wenn es um 3D-Kunst geht, dass man da auch noch so eine persönliche Note mit reinbringt, was ich unter anderem auch schon im Rahmen eines also ich hatte ja von der Ausstellung, von dem Ausstellungskonzept erzählt und auch da ist zumindest in der zweiten Version in Planung, dass wenn jemand innerhalb einer Ausstellung, wenn ich das erlaube, ein Objekt verändert, dass er dieses sozusagen angepasste Objekt, was ja auch irgendwie noch aus meiner Feder ist, dann sich auch als NFT erwerben kann. Und
Ja.
insofern ist das ja so eine Art Semi Auftragskunst. Also der Auftrag
Ja.
ist zwar nicht direkt erteilt worden, aber es ist zumindest daran mitgearbeitet worden.
Ja. Und du meintest eben, du hast drei verschiedene Plattformen. Zu welcher Plattform gehst du, wenn du wen erreichen möchtest?
Das ist tatsächlich sehr abhängig von dem Sammler. Also diese Plattform, also gerade was jetzt auch die NFT-Welt angeht, da erfüllen Plattformen unterschiedliche Zwecke. Manche haben so ihre Vorteile. Also ich hatte ja jetzt praktisch der Standard ist, dass man, wenn man ein NFT veröffentlichen will, dass man dafür einen gewissen Betrag zahlen muss. Das stellt natürlich auch eine Hürde für Künstler dar, die sich diese Gebühren vielleicht einfach nicht leisten können. Und da gibt es zum Beispiel eine Plattform, die heißt OpenSea. Die habe ich damals öfter genutzt, als ich damit angefangen habe. Die hatten etwas anderes Gebührenmodell, könnte man sagen. Und zwar, man veröffentlicht ein NFT auf der Seite. Es wird aber nicht sofort in die Blockchain eingespeist, sondern es ist sozusagen erstmal in deren internen Verzeichnis. In diesem Verzeichnis kann das auch jeder Sammler sehen. Also es ist schon publik, aber es ist noch nicht richtig als NFT sozusagen fest eingebrannt in die Blockchain. Und in dem Moment, wo aber ein Sammler sich entscheidet, das zu kaufen, wo dann auch Gebühren sozusagen anfallen, in dem Moment übernimmt die Plattform das Minten, also das Veröffentlichen des NFTs, und berechnet diese Gebühren, die dabei entstehen, dann an den Käufer weiter. Das hat also den Vorteil, dass man sozusagen wie bei einer Flatrate, auch wenn man es vielleicht in dem Umfang nicht unbedingt machen sollte, man sollte sich ja eigentlich schon Gedanken darüber machen, was man veröffentlicht, aber man kann also mehrere Arbeiten veröffentlichen und erst wenn jemand also sagt, okay, das gefällt mir wirklich gut, dann kann er das kaufen und man hat selber sozusagen keine Kosten dafür verursacht.
Ja, ein faires Backup auf jeden Fall.
Richtig, genau.
Ja.
Das ist die eine Sache. Dann gibt es Plattformen, die sich auf verschiedene Techniken spezialisieren. Also wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe ein NFT oder eine Arbeit, die variiert, also in ihrem, wo ich zum Beispiel von einem Bild verschiedene Varianten habe, die sich sozusagen automatisch durchspielen, dann gibt es eine Plattform, die heißt Async, wo man die Möglichkeit hat, eben so variable NFTs einzustellen. Also das ist auch nicht bei jeder Plattform möglich. Die einzelnen Plattformen haben sich zumindest darauf geeinigt, dass die Basissachen immer veröffentlicht werden können, also ne, Bilder und Videos. Aber je komplexer es wird, also wenn man zum Beispiel, ne, wie ich schon gesagt habe, diese dynamischen NFTs hat oder zum Beispiel 3D-Modelle, die lassen sich auch nicht überall hochladen. Aber auch das ist ja was, da gibt es eben einen Markt für. Und deswegen haben sich so einzelne Plattformen ein bisschen rauskristallisiert, wo jede Plattform irgendwie was anderes hat. Dann gibt es innerhalb der digitalen Kunst auch sehr unterschiedliche Abstufungen. Also manche Sachen sind dann zum Beispiel sehr experimentell. Da gibt es auch Plattformen für, die sozusagen eher so diesen, sagen wir mal, experimentelleren Markt oder diesen kleineren Nischenmarkt bedienen. Und das würde ich sagen, unterscheidet die Plattform mit Ausnahme von, sagen wir mal, so anderen Geschichten. Also manche haben auch einen recht langen Bewerbungsprozess. Also man kommt nicht in jede Plattform auch so einfach rein. Aber das ist dann sehr plattformspezifisch. Aber im Groben könnte man sagen, dass ein Sammler schon viel Ausschlag gibt darüber, wo ich hingehe. Und auch da ist es, man kann jetzt nicht sagen, dass ein Sammler sich nur auf einer Plattform rumtreibt. Aber es gibt eben Sammler, die sagen, okay, ich habe bei einer Plattform bereits eine große Kollektion. Ich möchte jetzt nicht für dich extra zu einer anderen Plattform gehen, auch wenn ich deine Sachen toll finde. Und deswegen sagt er dann, okay, kriegst du das hin, dass du das sozusagen von der einen Plattform runternimmst. Dann muss man sozusagen den NFT vernichten. Das nennt sich dann also, man burnt das Ganze. Und dann kann man es praktisch bei einer anderen Plattform wieder neu
Okay,
hochladen.
ja, spannend. Also da steckt ja super viel Potenzial drin in der NFT-Kunst. Kannst du einen Ausblick geben, wie sich das entwickeln wird und auch wie es sich für dich persönlich entwickeln soll?
Also ich finde, NFT-Kunst hat überhaupt erstmal einen neuen Zugang zu Kunst an sich geschaffen. Also einerseits natürlich für die digitalen Künstler, andererseits aber auch für die traditionellen Sammler und Künstler, weil es eben praktisch eine sozusagen neue Welt ist. Das Ganze hat ja auch nochmal eine höhere Aufmerksamkeit bekommen als jetzt diese Kunstauktion bei Christie's im März 2021 war das, stattgefunden hat, wo ja das erste Mal so eine Brücke geschlagen wurde zwischen der digitalen und der, ich sag mal, analogen Kunstwelt, als die den ersten NFT wirklich auch in einer Auktion versteigert haben, der ja dann schlussendlich, glaube ich, 69 Millionen US-Dollar auch Erlös gebracht hat. Das hat natürlich nochmal so einen Startschuss für NFTs in realen Galerien gegeben. Also das finde ich beeinflusst ja auch, wie sich eine ganze Branche entwickelt, wenn sich das Publikum auch verändert oder auch erweitert, weil eben jetzt plötzlich in einer realen Galerie NFT-Kunst ausgestellt wird und der klassische Galeriebesucher plötzlich eben auch die Möglichkeit bekommt, eine neue Form von Kunst kennenzulernen. Und also ich persönlich finde das praktisch deshalb spannend, weil wir auf der einen Seite diesen technologischen Fortschritt haben und auf der anderen Seite aber diese Prinzipien der bisherigen Kunstwelt, die dadurch so miteinander plötzlich verbunden werden. Also das ist so mein allgemeines Gefühl, wie sich diese ganze Branche so entwickelt. Was ich grundsätzlich spannend finde, ist dieser Kunstmarkt, der daraus entsteht. Denn ne, einerseits ergänzt er den bisherigen Kunstmarkt. Also ich habe ja schon gesagt, da ist so eine Brücke, die jetzt plötzlich geschlagen wird zwischen der digitalen und der analogen Kunstwelt. Auf der anderen Seite gleicht er auch so ein paar Nachteile des bisherigen Kunstmarkts aus. Also zum Beispiel gibt es da eine Niedrigschwelligkeit für Künstler und für Sammler, die einfach vorher nicht da war. Das heißt, es ist jetzt möglich, als sowohl Künstler und als Sammler in einer Welt wahrgenommen zu werden, ohne dass man praktisch Gatekeeper hat, also praktisch zum Beispiel Galerien, die einen sozusagen, die einen ganz kuratierten Auswahlprozess haben, was Kunst angeht. Und das finde ich ist ein Punkt, den ich auch einfach persönlich spannend finde, weil man so als, sagen wir mal, kleiner Künstler auch die Möglichkeit bekommt, eine Plattform zu nutzen.
Ja, interessanter Punkt. Also ich glaube, wichtig ist dabei vor allem, dass eben digitale Kunst überhaupt als Kunst angesehen wird, weil ich glaube, das war ja
Ja.
diese große Schwelle. Und genau, Christie's hat es somit dann geschafft, dass die so den Fuß da reinstellen konnten. Auch interessant, dass du sagst, dass die Schwelle niedrig ist oder wird für Künstler, um dort einzusteigen, weil ich auf der anderen Seite immer diese immensen Summen höre oder auch mit Christie's, das sind ja, also es ist ja enorm viel Geld. Das ist eben dieses Abstruse oder Absurde des Kunstmarkts, was eigentlich dadurch bestärkt wird, habe ich manchmal das Gefühl, weil der Kunstmarkt ja eh das Problem, sage ich mal, in dem Sinne hat, dass man, dass heute Gemälde so viel kosten, aber man eben den Preis nicht mehr daran festmachen kann, wie gut ist das Handwerk? Wie teuer ist das Material? Sondern es ist halt eher Spekulation und es ist, dieser Künstler, der hat gute Aussichten. Ich glaube, in 2 Jahren wird sein Kunstobjekt noch mal 2 Millionen mehr kosten können und deswegen spekulieren wir und kaufen das jetzt für so und so viele Millionen. Und das sind irgendwie Sphären oder Summen, die eben überhaupt nicht niedrigschwellig sind. Dass das dann so utopisch weit weg von mir ist, dass ich mir niemals NFT-Kunst leisten könnte.
Und das ist halt das, was ich mit Niedrigschwelligkeit meine, weil man hat auf diesen Plattformen, auf den NFT-Plattformen jetzt eben auch die Möglichkeit, auch kleine Künstler für kleines Geld zu sammeln. Oder auch allein, weil man ja auch nicht immer die Möglichkeit jetzt hätte, in einem realen Raum Kunstwerke auszustellen. Also jetzt nur mal angenommen, du hättest zufälligerweise die Möglichkeit bekommen, jetzt ein paar Kunstwerke deiner Wahl zu kaufen, also reale Kunstwerke. Wo stellst du die aus? Also wenn du jetzt nicht gerade eine riesige Wohnung hast oder eine eigene Galerie, was ja bei den meisten nicht der Fall ist, dann gibt es da eben keine Möglichkeit. Und das auch da hat eben NFT den Vorteil, dass jeder sich eine kleine Kollektion aufbauen kann mit theoretisch, sagen wir mal, 200, 300, 400 Euro oder eben was er so im Monat übrig hat. Und sich dann sozusagen seine eigene persönliche Galerie befüllen kann. Und auch da kann ich gleich noch ein bisschen ins Detail gehen, weil es tatsächlich alternative Ausstellmöglichkeiten auch gibt. Weil wo Kunst gekauft wird, da will auch Kunst ausgestellt werden. Und das macht vor allem für Sammler natürlich viel aus, weil die eben natürlich ein Interesse daran haben, auch oder zumindest öfter ein Interesse daran haben, auch ihre Arbeiten zu zeigen.
Ja, stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass eben, dass man nicht darauf warten muss, in die und die Galerie zu kommen oder dass man eben gebunden ist auch an eine Galerie, sondern dass man halt seinen eigenen digitalen Raum theoretisch schaffen kann. Und genau, es wird halt alles komplett dezentral, dadurch, dass eben der Künstler aus Amerika nicht irgendwie seine Kunst nach Berlin oder nach Köln zur Art Fair oder wie auch immer bringen muss, sondern ja, es ist halt digital verfügbar. Das stimmt, das ist ein ganz niedrigschwelliger Punkt.
Und dann kommt noch mal dazu, es gibt ja, also neben der Tatsache, dass jetzt ein neuer Kunstmarkt entstanden ist, hat dieser Kunstmarkt, wie ich ja schon gesagt habe, der gleicht verschiedene Sachen auch des bisherigen Kunstmarkts aus. Unter anderem bedeutet das für Künstler, dass sie in einem NFT eintragen können, dass sie Anteile an Sekundärverkäufen bekommen. Und das finde ich ist ein großes Ding, weil das ist ein bisschen wie bei Tantiemen. Es ist eben möglich, in einem NFT zum Beispiel zu sagen, ich möchte von jedem Sekundärverkauf 10% haben. Das schafft natürlich einerseits eine viel größere Wertschätzung für den Einzelnen, für den jeweiligen Künstler und beteiligt ihn auch an seiner wachsenden Beliebtheit. Es gibt ja das Flipping, also dass man Kunst erwirbt, um sie dann möglichst ertragreich wieder zu verkaufen. Und das ist etwas, was ja auch in Ordnung ist. Also Kunst darf ja auch gerne ein Investment sein. Aber die Künstler, die dann ursprünglich praktisch das Kunstwerk geschaffen haben, verdienen ja nichts daran, wenn ihr Bild am Ende, also dass sie vielleicht für, sagen wir mal, 500 € verkauft haben, wenn das am Ende für 10 Millionen Euro weiterverkauft wird. Und da kommt sozusagen NFT ins Spiel und bietet denen die Möglichkeit, dass sie immer Teil der Kunst bleiben und dass auch immer sagen wir mal, diese Verbindung zu dem eigenen Werk da bleibt. Dass also nicht das Werk einmal gekauft wird und am Ende, ja, wandert es durch die Welt und man weiß nie, wo es jetzt eigentlich gerade ist, sondern dass es praktisch, dass er immer sozusagen Teil seiner Kunstwerke bleibt. Und wie gesagt, was ich persönlich auch schön finde, man muss dafür nicht etabliert sein. Das ist immer so, dass man glaubt, gerade bei diesem NFT-Markt, auch wenn man dann über diese ganzen Zahlen hört, wie viel Geld da für einzelne Künstler ausgegeben wird, da glaubt man gerne, das sind jetzt so die oberen, sagen wir mal, 1000 oder 10.000, die diese Kunst so teuer verkaufen können und alle kleineren können es eigentlich vergessen. Das stimmt aber nicht. Also es ist tatsächlich so, dass, und ich meine auch, ich kann ja aus der Erfahrung berichten, dass ich eben auch mal, sagen wir mal, ein sozusagen niemand in dieser NFT-Szene war. Und auch ich habe damals mein erstes NFT gepostet und hatte ungefähr 3 Wochen später meinen ersten Verkauf. Das ist jetzt kein Garant, also es ist jetzt nicht so, dass jeder nach 3 Wochen seinen ersten Verkauf hat, aber damals kannte mich niemand. Also ich hatte vielleicht 100 Follower, wenn man so meine sozialen Netzwerke anschaut. Und ja, da ist dann auch nicht, sagen wir mal, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Das kam einfach aus dem Nichts. Und das Schöne ist aber, ich konnte mich eben auch mit dem Menschen, der es gekauft hat, unterhalten und konnte ihn auch fragen, warum er das so sieht. Und deswegen würde ich sagen, also das ist jetzt auch nicht irgendwie eine Sache, die ich nur einmal gehört habe, sondern ich habe mich auch mit anderen, also ich führe ja auch Interviews mit anderen Künstlern und auch da merke ich, die erzählen eine ähnliche Geschichte. Und ich meine, bei NFT hat irgendwie jeder, als es dann plötzlich so geboomt hat, hat ja jeder irgendwie gefühlt klein angefangen. Es gab vielleicht eine Handvoll, die wirklich sofort schon von den großen Plattformen eingekauft wurden und ihre Sachen da verkaufen durften, aber es gab Menschen, die haben meinetwegen ihre 50 bis 100.000 Follower bei Instagram, wo man sagen würde, die sind also relevant. Und die waren aber plötzlich, als diese NFT-Welt losging oder dieses NFT-Ding losging, waren die auch niemand. Und ne, so hat sich das Ganze dann, auch die haben dann, klar, auf Basis ihrer bestehenden Followerschaft, aber auch die haben dann auch langsam angefangen, sich eine Community an, sagen wir mal, Sammlern aufzubauen, die in sie investieren möchten.
Ja, wunderbar. Also ich verstehe das Potenzial dahinter. Und jetzt mal ganz zugeschnitten auf dich, was stellst du dir denn vor?
Also ich selber habe ja schon die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man ein NFT verkauft. Und das Gefühl, das damit einhergeht, ist eigentlich viel, viel spannender als das, was, sagen wir mal, an monetärem Wert dabei rumkommt, weil ich natürlich eine Wertschätzung als digitaler Künstler erfahre, die es vorher schlicht und ergreifend nicht gab. Also ich hatte Menschen, die meine Arbeiten toll fanden, aber es verändert nochmal die eigene Wahrnehmung der eigenen Kunst, wenn auch jemand sagt, okay, ich bin bereit dafür, weiß ich nicht, Tausende von Euro auszugeben. Und also einerseits diese Wertschätzung ist ein großes Ding für mich gewesen. Dann, was ich schön finde, ist tatsächlich der enge Kontakt zu meinen Sammlern, weil das nochmal was anderes ist, als wenn jemand einfach nur meine Arbeit kauft. Denn wenn ich mit dem spreche und frage, hör mal, warum hast du das Bild gekauft? Dann gibt er mir eine ehrliche Antwort. Er hat ja auch keinen Grund, irgendwas anderes zu. Das ist ja in der Regel auch niemand, der durch irgendeine Presseabteilung oder sowas gebremst wird. Das ist ja keine Galerie oder ein Auktionshaus oder sowas, sondern das ist jemand, der sich privat dafür entschieden hat, etwas von mir zu kaufen. Und das ist eigentlich was, das kann man, das ist sozusagen wie gute Freunde in der Kunst, könnte man sagen. Weil die eben sagen, okay, ich sehe das und das in deinen Arbeiten oder ich sehe ein Potenzial in deinen Arbeiten. Und es gibt einem schon so ein, sagen wir mal, gutes Gefühl, wenn man grundsätzlich auch weiter Kunst macht. Und ansonsten, klar, profitiert man natürlich einerseits von einem größeren Publikum jetzt, weil NFT und dieser NFT-Markt eben nicht nur Künstler hochgespült hat, sondern ganz viele Leute, die auch sammeln möchten. Und ich kann aber auch, je nach Plattform, spezifischer meine Sammler ansprechen. Weil ich weiß, okay, ich habe jetzt was gemacht, das ist vielleicht ein bisschen düsterer, dann kann ich das bei der und der Plattform posten und dann weiß ich, okay, da gibt es Leute, die genau nach sowas suchen. Und dann, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber es steht natürlich auch immer im Raum, dass man NFTs auch weiterdenkt. Dass man eben sagt, okay, man verknüpft zum Beispiel reale, also wirklich physische Produkte mit NFTs. Also ich kenne auch Künstler, die verkaufen dann praktisch ein 3D-Objekt von sich, einerseits als NFT und andererseits bekommt man aber als Käufer des NFTs die Möglichkeit, dieses 3D-Objekt dann in einer wirklich real physisch existierenden Variante, also aus dem 3D-Drucker dann vermutlich, auch zu bekommen. Das ist was, das schafft ja nochmal eine ganz andere Verbindung der Kunst, weil klar, digitale Kunst, deswegen war sie auch oft so ein bisschen im Verruf, war halt nur digital. Und diese Interaktion mit dieser digitalen Kunst, die hat sich halt verändert, seit es Technologien wie Augmented Reality gibt, wo Menschen auch mit wirklich, also eben ähnlich wie man es von irgendwelchen Spielen kennt, wo Menschen mit ihrer realen Umgebung und ihrem Handy plötzlich was Digitales da rein projizieren können, aber ja auch nochmal ihre reale Umgebung anders wahrnehmen. Und das ist was für mich vor allem das große Potenzial dieser ganzen Technologie ausmacht.
Das sind natürlich so viele Ebenen. Besonders bei NFT-Kunst wird auch Künstlern so viel abverlangt, eben dieses ganze technische Know-how, dann natürlich auch die Ausstattung, um überhaupt die Kunstobjekte ja kreieren zu können und das ganze Bedienen eben dieser Plattform, was auch eine besondere Art eben des Kunstmarktes darstellt. Also wir sind noch an einem Punkt, wo man da auf jeden Fall viel Zeit investieren muss, um sich das anzueignen, weil es eben ja noch, weil es eben so neu ist.
Genau, also teilweise ist es noch nicht so zugänglich, gerade so, wenn es um den Punkt geht mit Ausstellungen. Also ich hatte ja schon eben angerissen, es gibt für Künstler die Möglichkeit, ihre Sachen zu veröffentlichen, aber es gibt auch für Sammler die Möglichkeit, ihre Sachen zu präsentieren, also ihre Kollektionen. Und das ist was, das hat sich sozusagen parallel zu dieser NFT-Welt entwickelt. Es gibt das sogenannte Metaverse oder auch Metaversum genannt. Und das ist im Endeffekt eine digitale Welt, ähnlich wie man das damals, ich glaube vor, weiß nicht, 10 Jahren oder so, gab es mal eine digitale Welt, die hieß, glaube ich, Second Life. Da konnte man sich dann so einen digitalen Avatar machen und dann durch verschiedene Welten durchlaufen. Und den konnte man auch so gestalten, dass er aussah wie jemand selber. Sowas Ähnliches ist das Metaverse auch, nur mit dem Unterschied, dass man da vor allem digitales Land hat. Und das ist auch, also wird auch hoch gehandelt. Das ist also tatsächlich so, es gibt dann, sagen wir mal, eine Handvoll Plattformen, die Möglichkeit bieten, dass man sich kleinere Grundstücke kauft, die dann ungefähr zwischen 100 und 400 Quadratmetern liegen. Und die können auch schon mal so ihre 50 bis 100.000 Dollar kosten. Und da gibt es aber dann die Möglichkeit für Sammler zu sagen, okay, ich kaufe mir dieses Grundstück und ich baue da jetzt meine eigene Galerie rein. Und gerade auch die größeren Auktionshäuser waren die ersten, oder nicht die ersten, aber waren zumindest auch dabei, als es darum ging, nachdem also praktisch nach dieser Christie's-Ausstellung klar war, okay, wir können uns jetzt auch mit NFTs beschäftigen, hatten die natürlich auch sofort ein Interesse daran, diese NFTs zu zeigen. Ich kann natürlich einerseits sagen, okay, ich hänge mir jetzt in so einem Museum 50 Bildschirme auf und zeige dann da die Arbeiten. Das ist eine Möglichkeit, aber die digitalen Interessenten und digitalen Besucher, die gibt es eben auch. Und es gibt eben auch Leute, die können nun mal einfach aus welchen Gründen auch immer nicht überall hinfliegen oder sich jede Galerie vor Ort anschauen. Und deswegen gibt es das Metaverse, damit es eben auch die Möglichkeit gibt, anderen zu zeigen, okay, das ist meine Kollektion. Und Thema Zugänglichkeit, auch wenn das Ganze gerade in den Kinderschuhen ist, wir sind jetzt schon so weit, dass man diese Plattformen über einen ganz normalen Webbrowser, teilweise sogar übers Handy aufrufen kann und da durchgehen kann. Wer sogar eine VR-Brille hat, könnte sich sogar, wenn er diese Metaverse-Websites aufruft, kann sich die VR-Brille aufsetzen und dann wirklich in VR da durchlaufen. Das heißt, es ist schon möglich und es ist auch zugänglicher. Ich glaube, es muss halt nur ein bisschen mehr öffentlich gemacht werden, dass diese Möglichkeiten da sind. Und deswegen versuche ich eben, wenn ich über dieses NFT-Thema spreche, nicht so sehr auf den technischen Part zu gehen, weil eben NFTs eher eine Idee sind, als einfach nur eine neue Technik.
Ja, verstehe. Apropos Zugänglichkeit, deine Kunst wird ja zugänglich, demnächst zum Beispiel im Art Casino im August, aber eben auch im Skulpturengarten bei uns im Museum Abteiberg. Und zwar eben am letzten Wochenende im September, wieder anlässlich zu dem Picknick. Da wirst du auch auf Sockeln deine digitale Kunst ausstellen. Und ja, auch sehr zugänglich. Wir haben da eben schon drüber gesprochen. Man muss sich keine App runterladen, sondern es gibt den QR-Code und dann kann man deine Kunst sehen. Also ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt. Du hast mir schon ein paar Einblicke gegeben und du hast natürlich auch Instagram. Also man findet dich unter Dennis Afras.
Ja, also man findet mich unter verschiedenen Namen, aber ich würde sagen, wenn es jetzt um meine 3D-Arbeiten geht, findet man mich unter Studio Afras. Und wer sich noch für meine fotografischen Ursprünge interessiert, der kann mal Dennis Afras Foto eingeben und dann findet er da eine Sammlung einiger Porträts von mir.
Sehr schön, genau. Also es ist auf jeden Fall sehr ästhetisch ansprechend, was du machst. Also alle, die das jetzt hören, schaut mal rein. Und also ich würde jetzt erstmal sagen, ich freue mich auf den September und auf das gemeinsame Erleben deiner digitalen Kunst.
Ja, vielen Dank. Also ich freue mich auch immer, wenn man mal zu dem Thema ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten kann und auch vielen, glaube ich, so ein bisschen dann die Angst vor diesen Berührungspunkten mit dem Thema nehmen kann.
Absolut, ja. Und ein paar vielleicht Vorurteile oder so weglegt. Ja, genau. Also ich hab sehr viel gelernt. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Ich hoffe, ihr habt einen tieferen Einblick in die Welt der NFT-Kunst bekommen. Und wer weiß, vielleicht kauft ihr bald schon euer erstes NFT-Kunstwerk. Wir haben ja jetzt gelernt, dass es gar nicht so teuer ist. Ja, und ansonsten würde ich sagen, bis bald im Skulpturengarten. Da könnt ihr auch Dennis Afras kennenlernen. Am 25. September wird anlässlich des Picknicks auch Dennis seine Kunst zeigen. Also ich bin schon gespannt und bis bald.